Liebe Geschwister, wir hören eine übersetzte Predigt von Henk Moormann über den Text aus Markus 11, Vers 22, wo Jesus sagte: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Das ist ein ganz bekannter Text. Vor Jahren habe ich ihn unterstrichen in meiner Bibel. Und in einer anderen Übersetzung heißt es: Wenn du nur Vertrauen hast in Gott. Fürwahr, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, erhebe dich und werf dich ins Meer, und er zweifelt in seinem Herzen nicht, sondern vertraut darauf, dass geschieht, was er sagt, so wird es geschehen, und es wird euch werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, vertraue darauf, dass du es bekommst, und es wird euch werden. Hast du den Unterschied gehört? Die eine Übersetzung spricht von Glauben. Glaube, dass du empfängst, glaube an Gott, und glaube, dass was du sagst, auch geschieht. Die andere Übersetzung spricht immer über Vertrauen. Vertraue darauf, dass was du betest, auch passieren wird. Und vertraue, dass du es empfangen hast. Und es wird geschehen. Habe Vertrauen in Gott. Jedermann wird sicher bestätigen, dass alles mit Glauben anfängt. So sind wir auch geistlich aufgewachsen. Und wir sind auch damit vertraut und bezogen darauf, Unterschiede zu machen, um zu erkennen, dass es Gläubige und Ungläubige gibt. Menschen werden genannt nach dem, was sie tun, und wenn sie glauben, dann heißen sie Gläubigen. Demgegenüber stehen dann die Ungläubigen, die nicht glauben. Und dann spricht man natürlich über: Glaubst du an Gott? Man könnte sagen, das meist Kennzeichnende eines Christen ist, dass er glaubt, auch wenn er nicht zu einer Kirche geht und auch keine Bibel im Hause hat, aber dass er glaubt. Alles fängt mit Glauben an. Die Frage ist dann natürlich: Woran glaubst du? Doch wenigstens, dass es einen Gott gibt und dass Jesus sein Sohn ist. Aber dort gehen die Wege schon oft auseinander. Ja, glauben, dass Gott existiert, aber wie sieht das aus? Darauf gibt es verschiedene Antworten, was davon abhängt, mit wem man darüber spricht. Und was Jesus bedeutet und was er getan hat, darauf gibt es auch verschiedene Antworten. Aber es hat alles mit Glauben zu tun. Normalerweise ist Glauben so etwas Selbstverständliches, dass man nicht einmal darüber nachdenkt. Es ist das Fundament deiner Existenz. Es ist der selbstverständliche Boden unter deinen Füßen, worauf du stehst. Und es ist gleich so etwas wie Atmen. Du denkst nicht darüber nach, sondern du tust es. So ist es mit Glauben auch. Ich meine, du lebst dein Leben und denkst nicht immer: Oh ja, ich muss auch noch glauben. Das darf ich nicht vergessen. Und du stellst dir nicht immer die Frage: Glaube ich eigentlich noch? Es ist da, du tust es und denkst nicht mehr darüber nach. Es ist so selbstverständlich, dass man eigentlich nicht mehr darüber nachdenkt, nicht mehr dabei überlegt. Bis die Berge kommen. Und darüber geht es in dem Text aus Markus 11. Sage zu diesem Berg, hebe dich. Ja, was nun, wenn die Probleme kommen, wenn es plötzlich Gegenwind gibt? Dann denken Menschen auf einmal, dass sie ihren Glauben mobilisieren müssen. So sind wir doch auch ein wenig geistlich erzogen. Wie, warte mal, jetzt bekommen wir Gegenwind. Jetzt haben wir mit einem Gegner zu tun. Jetzt wird es schwierig. Jetzt müssen wir dem etwas entgegensetzen. Und dann denkst du, jetzt müssen wir uns geistlich aufstellen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir unseren Glauben aufrechterhalten. Und müssen im Glauben die Verheißungen und die Worte von dem Herrn uns aneignen. Und dafür sorgen, dass wir sie festhalten. So eine Atmosphäre gibt es dann schon mal und sicherlich, wenn es größere Probleme oder Berge sind. Mit sehr viel Widerstand, mit Krankheit, wovon du denkst, hoffentlich geht das gut. Dann entsteht so eine Stimmung, wo dann Menschen denken, jetzt müssen wir unseren Glauben aufpumpen. Jetzt müssen wir alles auf alles setzen, was wir haben, denn sonst geht es vielleicht nicht gut. Und wenn es dann nicht gut geht, dann gibt es so etwas wie, nun ja, wir haben versagt, zu wenig Glauben gehabt. Und das bekommen Menschen schon mal zu hören. Du hast nicht genügend Glauben gehabt. Oder du hast nicht auf die richtige Weise geglaubt. Dann haben sie also ein doppeltes Problem. Das ist traurig. Das Problem ist oft, dass wir nicht genügend haben von dem Glauben, worüber Jesus sprach. Diese Art Glaube nämlich, die du einsetzen kannst gegenüber Unglaube. Du kennst die Geschichte von dem fallsüchtigen Knaben, Markus 9, Vers 14, wo die Jünger Jesu fragten, warum haben wir ihn nicht heilen können? Wie ist das nun möglich? Und dann sagte Jesus zu ihnen, das ist wegen eures Kleinglaubens. Du würdest die Jünger also ein kleingläubiges Geschlecht nennen können. Gleichzeitig spricht Jesus in dieser Situation über ein ungläubiges Geschlecht und fragt sich, wie lange soll ich euch noch ertragen? Es gibt ein ungläubiges Geschlecht und das hat nichts mit Menschen zu tun. Das sind Kräfte in der unsichtbaren Welt von Unglaube. Ist sogar ein ganzes Geschlecht, sagte Jesus, das so genannt wird, ein ungläubiges Geschlecht. Unglaube ist auch ein Glaube. Es ist nicht das Fehlen von Glaube, es ist Glaube, aber dann genau in die andere Richtung. Die Seite von UN, UN, von Unvermögen, von Unheil, von Unglück, von Unbeliebt. Und dieser Unglaube von diesem ungläubigen Geschlecht, das ist auch eine Kraft. Darüber sagte Jesus, dieses Geschlecht, das muss daraus. Aber das geschieht nicht, um deine geistliche Muskelkraft zu zeigen. Denn so stark ist euer Glaube nicht, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Es ist ein kleiner Glaube, den ihr habt. Ist es schlimm, wenn du kleinen Glauben hast? Ist es schlimm, wenn du keinen Riesenglauben hast? Nein, überhaupt nicht. Jesus sagte irgendwo, wenn du nur einen Glauben wie ein Senfkorn hast, das genügt. Das ist wohl klein, aber hat Wachstumskraft in sich selbst. Also darum geht es nicht. Es ist die Qualität deines Glaubens. Es ist so, dass du etwas entgegenstellen kannst gegenüber dem ungläubigen Geschlecht, damit das kraftlos wird. Und wie wird das kraftlos? Nur durch Beten und Fasten, sagte Jesus. Gegenüber dem ungläubigen Geschlecht solltest du Glauben stellen können, der fest und tief verwurzelt ist, weil du durch Beten und Fasten nahe zu Gott gekommen bist. Die Auffassung von Glauben als der Auftrag, um alle Wahrheiten aufrecht zu erhalten, hat auch mit unserem Gottesbild zu tun. Ein Gottesbild nämlich, das davon ausgeht, dass Gott zu uns Gläubigen sagt: Hier habt ihr das Evangelium, dazu meine Verheißungen und dazu habt ihr die Wahrheiten meines Reiches, und jetzt solltet ihr durch Glauben sehen, dass ihr das alles zusammen realisiert. Dann scheint es, als ob Gott aus der Entfernung zuschaut, was wir nun erreichen und wie viel wir durch unseren Glauben realisieren können. Und wenn du so eine Idee hast, was diesen Glauben beinhaltet, dann wird Glauben eine Art Kraftakt. Und dann ist noch die Frage, ob wir genügend geistliche Kraft haben und können wir genügend Glauben hinzufügen, um zu tun, was Gott will, um sein Wort zu beweisen und den Feind zu besiegen. Dann wird das Evangelium eine Art Leistung. Darum habe ich diese Bibelverse auch in eine andere Übersetzung gelesen, wo für Glaube das Wort Vertrauen steht. Das sprach mich an. Mit Glauben ist gar nichts verkehrt, das ist klar. Und für einige wird es kein Unterschied sein mit Vertrauen. Aber für andere hat der Begriff Glauben Gewicht bekommen, wodurch es in einer Leistungsdruckatmosphäre kommt. Und dann, ja, dann befindest du dich ein wenig auf einer falschen Spur. Und dann wird es, wenn du nicht aufpasst, eine Art Joch, eine Last von wir müssen glauben, sonst geht es nicht gut und sonst enttäuschen wir Gott. Du kannst auch sagen, und dabei legen wir die Akzente etwas anderes, und zwar: Gott glaubt und wir vertrauen. Wenn wir das nunmehr vor Auge halten, Gott glaubt nämlich an uns, und er möchte, dass wir ihm vertrauen. Wir vertrauen ihm und wir vertrauen uns ihm zu. So wie es das Evangelium beabsichtigt, wie Jesus es auch sagte: Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn du die Übersetzung nimmst, die wir viel gebrauchen, dann sehen wir im Neuen Testament das Wort Vertrauen nicht oft, aber das Wort Glauben gerade sehr viel. Und im Alten Testament ist es gerade umgekehrt. Und vor allem in den Psalmen zum Beispiel: Vertraue auf dem Herrn und tue Gutes. Befiehl dem Herrn deinen Wege und vertraue auf ihn. So gibt es viele bekannte Texte, wo das Wort Vertrauen steht. Im Neuen Testament gibt es ein Wort, und der eine Übersetzer nimmt Vertrauen, und der andere Übersetzer wählt dafür Glauben. Das eine ist genauso gut wie das andere. Und wenn man dieses Wort näher betrachtet, dann kann es außer Glauben und Vertrauen auch Treue, zuverlässig, Sicherheit bedeuten. Wenn man das Wort so sieht, dann sagt es eigentlich mehr über Gott aus als über uns. Wenn man von der Bedeutung Glauben ausgeht, dann werden Menschen sagen, das ist etwas, was wir tun müssen, was von uns verlangt wird, Glauben und Vertrauen. Aber wenn du die Bedeutung von Treue und zuverlässig als Ausgangspunkt nimmst, dann sagt das nichts über uns, über derjenige, der glauben sollte, sondern es sagt etwas über denjenigen, an den du glaubst, an denjenigen, auf den du dein Vertrauen stellst. Zuverlässigkeit, Sicherheit, das sagt auch nichts über uns, sondern das sagt etwas über Gott. Sicherheit hat zu tun mit Festigkeit und Gewissheit und Schutz. Es ist verwandt mit dem Wort Burg. Eine feste Burg ist unser Gott. Dort bist du sicher. Und wenn man noch dem Eigenschaftswort im Griechischen sucht, dann ist die erste Bedeutung gleich Glauben erweckend. Vertrauen erweckend. Und das sagt wieder nichts über uns aus, sondern es sagt etwas aus über Gott. Er ist derjenige, der Vertrauen bei uns weckt und Glauben bei uns weckt. Dann hat das also nichts mehr mit Leistung unsererseits zu tun. Dann geht es also nicht mehr darum, dass ich von mir aus genug Glauben aufbaue, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass ich denjenigen kennenlerne, der Glauben in mir weckt, Vertrauen in mir weckt. Denn in dem Maße, wie ich ihn besser kennenlerne, wird in mir mehr Vertrauen und mehr Glauben geweckt. Ich fand das ein wunderbares Wort, Vertrauen erweckend, Glauben erweckend. Und darum ist es viel wichtiger, ihn immer besser kennenzulernen, als zu denken, habe ich wohl genug Glauben? Oder glaube ich wohl auf die richtige Weise? Oder wie geht das nochmal genau? Dann kannst du all diese Bücher hinweg tun, wo es heißt, 7 Schritte zum Glauben und 15 Schritten zur Heilung und noch mehr Schritte zu etwas anderem. Dann wird es ein System, wobei du dich immer wieder abfragen musst, tue ich es wohl gut und habe ich die Schritte alle im Kopf und gebrauche ich auch die richtigen Worte? Und was geschieht, wenn ich das nicht tue? Dann geht es bestimmt nicht gut. So wirkte es bei Jesus nicht. Als in der Zeit von Jesus und von Paulus die Menschen das Wort hörten, das bei uns übersetzt wurde mit Glauben, da hörten sie vor allem, dass etwas gesagt wurde über die Eigenschaften von Gott. Da hörten sie nicht an erster Stelle den Aufruf, um mit ihrem eigenen Glauben umzugehen, sondern sie hörten in der Verkündigung, wie zuverlässig Gott war und wie sicher du bei ihm bist. Natürlich, Jesus verkündigt uns die Wahrheit und es liegt an uns, um damit unseren Glauben zu verbinden. Aber jemands Worte glaubst du umso mehr und einfacher in dem Maße, wie du die Person, von dem die Worte ausgegangen sind, mehr kennengelernt hast und mehr gelernt hast, ihm zu vertrauen. So einfach ist das eigentlich. Wenn du dieser Person darin nicht vertraust, dann kannst du auch seine Worte nicht vertrauen. Und Glauben und Nicht-Glauben hat also alles zu tun mit einer Beziehung haben. Und dann vor allem eine beständige Beziehung mit demjenigen, der das Wort spricht. Vertraut sein mit demjenigen, der das Wort spricht. Mehr noch, vertraut zu sein mit demjenigen, von wem das Wort ausgeht. Und dann verstehst du das auch, das ungläubige Geschlecht, die Gegenkräfte, die dich immer glauben lassen wollen in der Richtung von von Unheil und Unvermögen und Unbeliebt. Dagegen musst du nicht kämpfen. Die verschwinden nicht, außer durch Beten und Fasten. Beten und Fasten heißt eigentlich die Beziehung mit deinem Vater aufbauen. Beten ist die Stille suchen mit Gott. Geh in deine Kammer, sagt Jesus. Suche ihm im Verborgenen. Und Fasten ist nichts anderes als das Loslassen von den Dingen, die dich daran hindern. Für den einen kann das bedeuten, dass du dein Essen und Trinken vielleicht mal stehen lässt. Das ist möglich, wenn du denkst, dass es dir hilft. Aber das ist nicht, worum es eigentlich geht. Fasten ist loslassen, damit du näher zum Vater kommst. Und es ist nicht umsonst, dass Jesus, und das ist einmalig in der Geschichte, dass er uns den Vater gezeigt hat. Das war echt im Himmel und auf Erden ein enormer Gongschlag. Gott ist ein Vater. Das war nun auch genau der Grund, warum sie Steine erhoben, die religiösen Geister, die ihn zu steinigen und umzubringen versuchten. Nicht einmal um die Lehre, die er verkündigte, aber warum? Weil er Gott seinen Vater nannte. In Johannes 5, Vers 18 steht es geschrieben, das war eine Revolution. Denn ein Vater ist nicht jemand, der zu seinen Kindern sagt, Jungs, denkt daran, dass ihr genügend Glaube an mich habt, sonst geht es nicht gut. Ein Vater ist jemand, der sagt, auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin für dich da. Und noch wichtiger, ein Vater ist jemand, der das nicht nur sagt, sondern es auch tut. So kann ein Mensch frei werden von einer Art und Weise von Glauben, der wie eine Last wirkt, die nicht befreiend wirkt, sondern wie ein Joch auf einem drückt. So wird ein Mensch auch frei von allen Diskussionen über, wie es nun genau aussieht und was man nun genau glauben sollte. Menschen können sonst einander bewerfen mit Bibeltexten, um zu beweisen, dass sie die wahre Auslegung der Bibel haben. Dann denke ich, wenn man nun fokussiert ist auf Gott ist ein Vater, dann bringt uns das viel mehr zueinander. Dann entsteht auch mehr Raum, um zu sagen, über gewisse Ansichten sehe ich die Dinge anders. Aber was heißt das schon? Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, und das ist so, weil wir zusammen einen Vater haben. Natürlich, wenn man ganz entscheidende Punkte anders sieht, dann kann es gut sein, um in Liebe und Respekt zu sagen, wir gehen auseinander und folgen unseren eigenen Weg. Und man segnet einander und sagt, wir bleiben Geschwister auf geistlicher Ebene, Kinder von dem gleichen Vater. Und wer weiß, vielleicht klettern wir an verschiedene Stellen den Berg empor und begegnen einander auf dem Gipfel wieder. Und überlassen das Urteil Gott, denke ich dann. So wirst du frei von dem Krampf, wie man nun auf die richtige Weise glauben sollte. Oder schlimmer noch, wie ich es einmal hörte von jemand, der sagte, wenn du das nicht glaubst, ist das eine Ohrfeige im Angesicht Gottes. Dann denke ich, was schlimm, um so über Gott zu sprechen. Dann sehe ich einen Mose, der mit seinem Stock auf den Felsen schlägt, um das Wasser zum Vorschein zu bringen. Denn Gott hat es gesagt, und wir werden das Wort, wenn nötig, mit Gewalt wahrmachen. Verschiedene Prediger wollen den Glauben mit Gewalt zum Vorschein bringen. Ach, die Absicht kann vielleicht gut sein, aber dann denke ich, was für ein verzerrtes Bild gibst du dann von Gott? Es hat nichts zu tun mit dem, wie Gott wirklich ist, denn in ihm ist keine Spur von Finsternis, sagt die Bibel. Und also auch nicht von Gewalt. Wenn wir es nun wagen, um die Rollen etwas zu drehen, also Gott an uns glauben zu lassen und wir auf ihn vertrauen, dann gibt es eine Ruhe. Und dann kommst du gleich auf das Wort Gnade. Denn das bedeutet nämlich Ruhe. Gnade ist die Übersetzung von dem lateinischen Wort gratia. Du kennst das in unserer Sprache auch. Du bekommst gratia, das heißt auch Gunst. Wenn du eine Strafe verdient hast, aber diese wird dir erlassen, dann bekommst du Grazie. Als im 7. Jahrhundert die Mönche aus Irland zum Festland von Nordwesteuropa kamen, um dort das Evangelium zu bringen, benutzten sie das Wort Grazie, denn die Kirchensprache damals war Lateinisch. Im Englischen heißt es Grace. Und als sie das übersetzen sollten, haben sie das alte germanische Wort Gnade gewählt, das auch Ruhe bedeutet. Es bedeutet auch Zuflucht, Hilfe, Unterstützung. Und das finde ich schön. Das Problem mit Worten, die jahrhundertelang gebraucht werden, ist, dass die Bedeutung verschwindet und es schon mal eine falsche Bedeutung bekommt. Und Gnade hat so etwas mitbekommen von: Du darfst froh sein, dass Gott dir vergeben hat und dich akzeptierst, aber weiterhin sollst du besser ruhig bleiben und dir nichts einbilden, denn es ist alles nur Gnade, Bruder. Du hast es nicht verdient. Dann wird sehr stark die Betonung gelegt auf das Nicht-Verdient-Haben. Als ob du vor Gott etwas Minderwertiges bist. Aber Gott hat alles daran gesetzt, um dich zu bekommen. Gnade ist Ruhe. Endlich einen Gott, der wie ein Vater ist und wo ich zur Ruhe kommen kann. Gnade ist Unterstützung. Endlich ein Vater, wo ich mich wohlfühlen kann, weil ich bei ihm mich selbst sein kann. Denn darum geht es eigentlich. Gnade ist eine Hilfe, eine Zuflucht, eine Unterstützung haben. Jemand, bei dem ich nicht stark sein muss, sondern auch schwach sein darf. Bei dem ich sagen darf: Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Herr, ich suche meine Zuflucht bei dir. Darf ich bei dir ein Versteck suchen? Und dein Vater wird dann sagen: Gerne, dafür bin ich da. Die Grundbedeutung von dem Wort Gratia ist Gunst. In zwei Bedeutungen. Erstens, im Sinne von: Gott zeigt dir Gunst, er lässt dir das Gute zukommen, ohne dass du Gegenleistung bringen musst. Er teilt gerne aus. Und zweitens im Sinne von: Du hast Gunst bei ihm. Er sieht dich gerne. Aha, da bist du wieder, wird Gott sagen, wenn er dich sieht. Schön, dass du da bist. Froh, dich zu sehen. Gunstgenossen sind wir tatsächlich. Wohltun bedeutet es auch und Geneigtheit. Es sind alles Eigenschaften, die du nicht hinzuverdienen kannst, sondern Eigenschaften, die dir einfach zufallen. Das ist nicht immer einfach, denn wir sind doch vielfach von diesem Hilf dir selbst Christen. Wir müssen doch zeigen, dass wir es selbst tun können und wir es doch auch verdienen. Und der Vater, der dann sagt: Mein geliebtes Kind, setze dich nun mal hin und lehne dich an. Mein Wohlgefallen in dir, meine Geneigtheit für dich und dass du bei mir Gunst hast und ich dich gerne sehe, setze dich einfach mal hin und lasse es mal über dich kommen, dass ich Wohlgefallen an dir habe, ohne Gegenleistung. Tatsächlich nicht verdient. Nein. Und das ist nun gerade der Kern des christlichen Glaubens. Du bekommst bei Gott nicht, was du verdienst, sondern du bekommst bei Gott, was du brauchst. Und das ist so unendlich viel mehr, als was du verdienst. Ich bin davon überzeugt, wenn es etwas gibt, was das Christentum unterscheidet von jedem anderen Religion, dann ist das Gnade, wirklich wahr. Denn das ist so wesensfremd bei allen anderen Religionen, wo du auf die eine oder andere Weise als Mensch dafür sorgen musst, das Endziel zu realisieren, wenn es auch sei, was es auch sein mag. Manchmal so, um alle möglichen Verpflichtungen zu vollbringen, Und ein anderes Mal ist es, dass du dich selbst loslösen musst, so weit, dass deine eigene Identität verloren geht. Ich las ein Interview von einem Mädchen, das sich vom Islam zum Christentum bekehrt hatte. Sie erzählte darüber, wie es ihr erging in ihrer Verzweiflung. Denn der Kern ihres Glaubens war, dass sie immer Regeln und Vorschriften vollbringen musste. Und das war nicht nur fünfmal beten mit dem Gesicht nach Mekka, sondern noch viel mehr. Und das gelang niemals, sagte sie. Bei anderen Religionen ist der Kern, wenn du alle Gebote vollbringst, dann ist alles in Ordnung. Und irre dich nicht, denn für viele Christen ist das auch der Kern ihres Glaubens. Das ist nicht nur im Islam so, aber das Evangelium von Jesus sagt, bitteschön, ich biete dir Vergebung an, ich biete dir Rechtfertigung an und Gottes Wohlgefallen, umsonst. Das ist die Kraft, das ist der Kern des christlichen Glaubens. Davon bin ich überzeugt und das sollten wir immer festhalten. Ich las neulich einen Bericht über eine Mission in Südamerika. Daraus entnahm ich, dass es drei große Probleme gab, womit sie vor allem beschäftigt waren und ihre Kraft dafür einsetzten. Und zwar: erstens die Armut, zweitens der Drogenkonsum und drittens die Schwangerschaften unter der Jugend. Und damit sind wir als Team beschäftigt. Es ist natürlich nicht falsch, um auch mit diesen Problemen unserer Mitmenschen beschäftigt zu sein. Aber wenn all unsere Aufmerksamkeit und Kraft darin liegen, dann vergessen wir das Wichtigste, die Gnade. Es ist gut, die natürlichen Nöte der Menschen zu beachten und ihnen dabei Hilfe zu leisten. Aber was wir der Welt anbieten sollten, ist keine Drogenbekämpfung und Armutsbekämpfung, sondern die Gnade. Darauf wartet die Welt mit Sehnsucht. Denn alle Prinzipien in der Welt drehen sich um Ungnade. So möchte ich es nennen, das Entgegengesetzte von Gnade. Der Kern von Gnade ist das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Und das ist also auch der Kern unserer Botschaft. Das Opfer, das er gebracht hat, damit es für mich vollbracht ist, damit ich nicht mehr etwas leisten muss, mich selbst zu beweisen brauche und meine eigene Rechtfertigung nicht mehr verdienen muss. Ja, Gnade gibt Ruhe, gibt Vertrauen auf Gottes Güte, Gewissheit, dass er das gibt, was ich brauche, die Selbstverständlichkeit. Und was ist nun die Rolle, die Gott dabei hat? Wenn wir Gott nun einmal etwas mehr die Hauptrolle spielen lassen, bei denjenigen, die glauben. Gott glaubt nämlich an den Menschen. Er glaubt schon Jahrtausende an den Menschen. Darum hat er ihnen auch einen freien Willen gegeben. Ich kann es auch andersherum sagen. Die Tatsache, dass er den Menschen einen freien Willen gegeben hat, eine freie Wahl zu treffen, zeigt wohl, dass er an den Menschen glaubt. Denn wenn er nicht an den Menschen glauben würde, dann würde er sagen, dieses Wagnis fange ich nicht an, das wird nichts. Ich gebe den Menschen keine Freiheit zu wählen. Ich werde sie vorprogrammieren, damit sie nichts anderes tun können, als die Dinge, die ich gut finde. Das hat Gott nicht getan, denn er glaubt an den Menschen. Und er verlangt auch nach Menschen, die aus eigenem freien Willen sagen, ich wähle für Gott, für so einen Vater. Gott glaubt an uns, Gott glaubt an dich. Und das finde ich sehr stark. Wenn ich darüber nachdenke und das mir bewusst wird, dann erwärmt mich das. Und das gibt mir die Energie, um voranzugehen. Das Bewusstsein, dass Gott an mich glaubt, nicht darin, was ich vielleicht alles wohl leisten kann, sondern darin, wie ich bin und wer ich bin und wie ich zusammengesetzt bin. Die Soziologie kennt eine Theorie, die Spiegeltheorie. Und die sagt, ein Mensch wird derjenige, wie die meist wichtige Person in seinem Leben von ihm glaubt. Das ist, was er wird. Der Mensch wird, was die meist wichtige Person oder Personen in seinem Leben zeigen, was sie über ihn glauben. Das sieht man in der Praxis auch. Im negativen und im positiven Sinne. Ein gutes Beispiel ist natürlich der Junge oder das Mädchen, das regelmäßig zu hören bekommt: Junge, aus dir wird sowieso nichts. Und er wird auch gar nichts. Das wird dann eine Art Prophetie, die sich selbst erfüllt. Denn Menschen werden sich danach benehmen. Und die wichtigsten Personen sind oft die Erzieher. Oder dein Mann, oder deine Frau, oder ein Lehrer, oder vielleicht eine Großmutter oder ein Großvater. Jeder Mensch hat jemand in seinem Leben, der sehr wichtig für ihn ist, oder vielleicht mehrere Menschen, die ganz bestimmend sind für das Bild, das du über dich selbst hast. Denn das entnimmst du nämlich daraus, was anderen über dich sagen. Und das braucht oft nicht viele Worte. Es kann auch veranlasst werden, wie die Dinge sich entwickeln. Ich habe von jemandem über sein Leben erzählt bekommen: Meine Eltern hatten früher ein Geschäft. Es waren selbstständige Menschen und sie mussten sehr viel arbeiten, bis spät am Abend. Es gab für uns keine Aufmerksamkeit. Es war einfach keine Zeit dafür da. Ich wuchs auf mit dem Gefühl, dass ich nicht der Mühe wert war, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war also die Botschaft, die er empfing. Nicht, weil das gesagt wurde, sondern wie es in dieser Familie zuging. Als Kind hatte er kein Verständnis dafür, dass die Eltern nichts anderes tun konnten, weil sie so hart arbeiten mussten. Nein, er bemerkte, dass es keine Aufmerksamkeit gab. Und das nicht gehört wurde, und das übertrug er als: Ich bin nicht der Mühe wert. So ein Mensch wächst auf, und in ihm wächst gleichzeitig ein Bewusstsein von: Wer ist nun an mir interessiert? Ich bin nicht viel wert, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann wird sich jemand auch danach benehmen. Ein bisschen verlegen, kein Selbstwertgefühl. Das hat nichts zu tun mit Schuld oder Vorwurf. Die Dinge können so laufen. Dies ist ein Beispiel. Es gibt so viele andere Varianten, wie ein Mensch eine bestimmte Botschaft über sich selbst in seinem Leben mitbekommt. Der Unbeliebte, der Ungesehene. Was auch passiert ist, dass Menschen aufwachsen mit sehr hohen Erwartungen. Der Erzieher oder andere sagen: Ich habe selbst nicht die Gelegenheit gehabt zu studieren, um im Leben weiterzukommen, aber du sollst das beweisen und das erwarten wir auch von dir. Das kann auch eine Last werden. Und Menschen benehmen sich dann auch so. Die Menschen sind immer beschäftigt, um zu beweisen, dass sie tatsächlich die hohen Erwartungen erfüllen können. Auch das kann ein Joch werden. Vor einiger Zeit war ich beim Abschied einer prominenten Person, die in Rente ging. Ein großer Saal voller Menschen und mehrere Redner. Und schließlich kam diese Person auch selbst zum Rednerpult. Ich habe ihn viele Jahre aus nächster Nähe erlebt und niemals einige Emotionen bei dieser Person gesehen. Er hatte immer alles unter Kontrolle. Er schien so, als ob ihn nichts aus dem Gleichgewicht bringen konnte. immer eine starke Figur. Und am Schluss redete er selbst und er nannte seinen Vater, der vor einige Jahre verstorben war und das nicht mehr miterleben konnte. Er sagte: Schade, dass mein Vater nicht mehr dabei sein kann. Und plötzlich veränderte seine Stimme und zum ersten Mal sah ich Emotionen. Ich dachte, all diese Jahre bist du damit beschäftigt gewesen, um das Idealbild entsprechend zu zeigen, das du vom Hause aus mitbekommen hast. Das waren die Erwartungen deines Vaters. Wie schade, wie schade. Niemals Schwäche zeigen dürfen. Immer damit beschäftigt zu sein, um diesem Bild zu entsprechen. Der stabilen, ausgeglichenen Persönlichkeit. Das kann sehr bestimmend sein in einem Menschenleben, was die wichtigsten Personen in deinem Leben über dich gesagt und gedacht haben und dir mitgegeben haben. Und dieses Bild kannst du dein ganzes Leben tragen und kann bestimmen, wie du im Leben funktionierst. Glücklicherweise wirkt das auch in die positive Richtung. Ich musste denken an die Geschichte von David Wilkerson und Nicky Cruz. David Wilkerson hat eine große Veranstaltung organisiert, einen Evangelisationsdienst, wo auch einige Straßenbanden, die einander nach dem Leben trachteten, eingeladen waren und auch zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Und in einem bestimmten Moment sollte die Kollekte eingesammelt werden. Und David sagte zu Nicky Cruz und seinen Bandenmitgliedern: Könnt ihr bitte das Geld einsammeln? Und in Körben wurde das Geld eingesammelt. Und obwohl sie kurze Zeit hinter dem Podium außer Sicht waren und viele sich dachten: Nun, das Geld werden wir wohl nicht mehr sehen, kamen sie doch zum Vorschein und lieferten alles Geld ab bei David Wilkerson. Was Glaube bewirken kann, nicht wahr? Ich kann mir so vorstellen, dass die Jungs dachten: Jedermann denkt von uns, die denen kann man nicht vertrauen. Die kann man nicht mehr mit einem Geldbeutel schicken, um die Kollekte einzusammeln. Und doch gibt es jemand, der sagte: Könnt ihr bitte das Geld einsammeln? Er glaubt an uns. Der glaubt, dass wir zuverlässig sind. Der glaubt, dass wir das Geld zum Podium bringen. Und dieses Bewusstsein, das in ihn geglaubt wurde, hatte für Nicky Cruz so viel Kraft, dass es etwas bewirkte, was niemand für möglich gehalten hat. Dass die Bandenmitglieder, und das waren keine liebe Menschen, mit dem Geld zu David Wilkerson kamen und das Geld abgaben. Ich finde das ein gutes Beispiel. Es zeigt, was passieren kann, wenn es jemand gibt, der an dich glaubt, positiv an dich glaubt. Richte dich darauf aus, was der Vater über dich glaubt, was mein Vater über mich glaubt. Denn sonst bleibe ich an den falschen Bildern hängen, die mir aufgesetzt wurden. Und du bist immer beschäftigt zu kämpfen gegen den Schatten aus deiner Vergangenheit. Während du gerade ein Evangelium bekommen hast, was sagt: Hier gibt's stattdessen etwas viel Besseres. Das macht diese alten Sprüche über dich, die alten Bilder, ungültig, kraftlos. Vergiss sie. Du hast etwas Besseres dafür bekommen. Das Alte verschwindet, weil das Neue wächst und immer stärker wird. Du brauchst nicht zu beweisen, dass sie Unrecht hatten, um negativ über dich zu denken. Das weiß der Vater wohl. Der hat schon längst bessere Dinge über dich gesagt. Er glaubt an dich. Und was glaubt er vor allem? Dass er dich ansieht und sagt: Ich sehe, dass ich in dir zu meinem Recht kommen kann. In und durch dein Wesen kann ich mich manifestieren und in dir zu meinem Recht kommen. Das heißt, ich kann in dir sichtbar werden. Es geschieht in dir. Ich geschehe in dir. Es geschah in diesen Tagen, sagt die Bibel. Und das geht weiter. Es geschieht in diesen Tagen. Was geschieht? Es geschieht in dir, in uns. Und zwar in dem Maße, dass bei uns das Bewusstsein durchdringt, dass er an uns glaubt. Was mich betrifft, müssen die Rollen etwas umgedreht werden. Und wir aus dieser Sicht leben, dass Gott sagt, ich glaube an dich. Also leben wie ein, wir haben noch nicht ein Wort dafür, stelle ich gerade fest. Wenn jemand dich liebt, dann heißt du ein Geliebter oder eine Geliebte. Aber wenn jemand an dich glaubt, dann heißt du, es geht darum, dass du lebst wie jemand, an den geglaubt wird. Und dafür darfst du dir selbst ein Wort ausdenken. Amen. Wir wollen beten miteinander. Herr Jesus, ich danke dir dafür, für dieses wunderbare Evangelium. Ich bin froh, dass du gekommen bist und alles für uns getan hast, damit wir aus dieser Gnade leben können. Und Herr, ich bin froh, dass wir immer mehr Sicht bekommen auf die Wahrheit, die du uns gebracht hast. Immer mehr Sicht darauf, wie der Vater wirklich ist, so wie du ihm uns gezeigt hast. Ich danke dir, dass wir darin ruhen dürfen, dass du auch bei uns den Glauben erweckst. Denn dann ist es keine Anstrengung, sondern dann ist es eine lebendige Realität in unserem Leben. Und Herr, welch ein Reichtum, um zu wissen, dass du an uns glaubst. Das gibt uns Energie und Lebenskraft. Das ist eine frohe Botschaft. Danke dafür. Amen.